Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Chianti, das klingt nach Toskana, nach Zypressenalleen und vielleicht auch nach einer bauchigen Bastflasche auf einer rotkarierten Tischdecke. Aber zwischen diesem Klischee und der Realität liegen Welten. Denn Chianti ist heute eines der vielschichtigsten und zugleich spannendsten Weinbaugebiete Italiens. Was macht die Rebsorte Sangiovese hier so besonders? Warum kräht auf manchen Flaschen ein schwarzer Hahn und wie wurde aus einer traditionsreichen Region plötzlich die Heimat rebellischer Supertoskaner? Michael und ich sprechen über Stolz und Stilfragen, über Herkunft und Hierarchie und darüber, warum Chianti weit mehr ist als nur ein Klassiker im Weinregal. Ein Klassiker im Podcastregal ist seit nunmehr fast 5 Jahren auch bei Anruf Wein. Damit das so bleibt, abonniert und bewertet uns bitte. Danke. Also, bleibt mal dran. Ich rufe den mal an.
Ciao, Tobias. Ciao. Wie schön, dich wieder in der Leitung zu haben.
Ja, ebenfalls. Ja,
ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns hier zum Weinplauschen treffen. Und wenn ich an die Downloadzahlen des Podcasts denke, dann freuen sich noch viele andere auch jeweils auf eine neue Folge von Bei Anruf
ja,
Wein.
Ja, das hoffe ich doch.
Ja, das beflügelt mich regelrecht, muss ich sagen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum 129. Mal Weinpodcast mit Tobias und
Michael. Ja, ja. Oh Gott, ich dachte, den Showmaster, den hättest du jetzt mal langsam in die Rente geschickt. Aber egal. Auf jeden Fall auch von mir ein Ciao Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Ragazzi. Und benvenuto zu einer Podcast-Folge, die sich einem Klassiker der Weinwelt widmet, dem Chianti. In all seinen Facetten von Classico und Reserva bis Superiore und Gran Selezione, von DOC bis DOCG. Denn in die oberste Schublade der italienischen Weinklassifikation müssen wir schon greifen, wenn wir über das Chianti, also die Region, das Chianti, und den Chianti, sprich den Wein, sprechen. Das war doch jetzt mal ein Auftakt. Und mir liegt ja auch diese italienische Sprache, glaube ich, obwohl ich sie überhaupt nicht spreche. Aber egal, ja.
Mir auch nicht, aber du greifst mir dann unter die Arme. Lass mich doch jetzt einfach mal mit das Chianti, also der Region, beginnen. Okay. Wir befinden uns in der Toskana, also zu der es übrigens eine eigene Bayernruf-Weinfolge gibt, wollte ich nochmal anmerken. Ne? Also genauer gesagt blicken wir auf diese wirklich wunderschöne Hügellandschaft zwischen den mindestens genauso schönen Städten Florenz, Arezzo und Siena. Mhm. Also ich sag nur, wer noch nicht vor Ort war, Wein ist jetzt nur ein Grund, warum man einfach mal in die Toskana oder in das Chianti auch reisen sollte, aber Wein, das ist auch sicherlich nicht der schlechteste Grund, das zu tun. Also bleiben wir aber bei der Hügellandschaft, von der wissen wir ja, ne, zum Beispiel aus unserer schönen Folge über das Piemont, Hügel, das steht immer für große Vielfalt von Böden und die kombinieren sich dann mit Ausrichtung und Höhe und ich sag mal, willkommen im Chianti. Ach,
sehr schön gesagt. Benvenuto, sag ich doch. Ne? Können wir ja beim Italienischen bleiben. Ja. Und gerade die von dir angesprochene Höhe, ne, das ist ja dann auch das, was einen großen Unterschied markiert zwischen der DOCG Chianti und der DOCG Chianti Classico. Ne? Das ist ja ein Unterschied und letztere liegt eben etwas höher. Ne? Und das bedeutet, die Trauben können etwas langsamer in diesem etwas moderateren Klima ausreifen und sich dafür eben mehr Zeit lassen. Und ja, das erhält Säure in den Wein, ne? Weil bei der Reife geht ja die Säure eher nach unten, der Zucker steigt. Und wenn es so ein bisschen frisch bleibt, dann bleibt eben die Frische auch in den Weinen. Was kann man noch sagen? Naja gut, der Eindruck des Bodens, ne? Der ist, sage ich mal, durch die längere Reifephase auch prägnanter zu schmecken. Da geht es dann um so etwas kräutrige Einschläge. Ja, und wenn wir schon beim Thema Boden sind, dann sollten wir auch noch zwei Begriffe nennen, nämlich Galestro und Alberese. Mhm. Ja? Galestro, das ist dieser so bröselige, schiefrige Mergel-Lehm-Mix, sage ich jetzt mal. Ne? Der speichert, speichert Wasser gut. Das ist ja immer irgendwie eine gute Eigenschaft, gerade wenn es mal ein bisschen trockener wird. aber trotzdem sorgt er für eine gute Drainage. Ne? Also Wasser ablaufen ist auch nicht schlecht, ne? Weil Stauwasser und Fäule und so, naja, ist nicht so gut. Naja, und Alberese, das ist so ein kalkreicher, harter Mergel. Die unterscheiden sich also auch wirklich schon optisch. Und ja, was beide gemeinsam haben, ist, sie zwingen eigentlich die Reben sehr tief zu wurzeln. Mhm. Und das sorgt dann für Struktur, für ja, Komplexität und oft auch so ein bisschen für diese leicht salzige Mineralität, die viele mit großem Chianti-Wein verbinden. Naja, und ja gut, ne, wenn wir sagen, da ist es ein bisschen höher, das ist natürlich relativ in dieser Region. Ne? Wir sind jetzt nicht in Südtirol. Also als Beispiel, so bei Greve in Chianti, ne, so heißt das ja, da gibt es die allerhöchste Erhebung, ne, und zwar mit 893 Metern. Das kann man dann schon tatsächlich auch, ich sag mal, Berg nennen, oder? Und jetzt pass auf, der heißt San Michele, ne? Also das heißt so, man kann sich merken, im Chianti, ja, da bist du so richtig groß, Michael, ne? Ausnahmsweise.
Ja,
ja? Ja, ich sag's dir. Aber okay, wenn wir jetzt wieder über den Weinbau in der DOCG Chianti Classico reden, dann beläuft sich das ja mit einer Höhe so auf 400, maximal 500 Metern auf eher, ja, sozusagen überschaubarem Niveau. Aber, ne, Stichwort, mein Lieblingsstichwort sozusagen, Klimawandel. Mal schauen, ob der noch mal so ein bisschen an den Schrauben dreht und die Rebflächen, ja, auf kurz oder lang dann doch auch noch höher wandern sozusagen.
Ja, allerdings. Also das ist ja auch, ich sag mal, ein strategischer Faktor mittlerweile im Weinbau, ne? Und man sieht ja heute schon, dass neue Pflanzungen dann eher in die höheren, kühleren Lagen kommen. Mhm. Ja, und teilweise sogar ja die ideale Ausrichtung, ja, verlassen wird und man jetzt in Nordost- oder sogar Nord-Expositionen einfach
reden kann. Ja,
einfach, ja, damit die kühler stehen, mehr Schatten haben. Mhm. Ne? Und letztendlich, um das Problem mit dem vielen Zucker und den Alkohol im Griff zu behalten. Mhm. Und ja, ganz wichtig für dich, für mich, ich glaube für alle, die Wein mögen, um eben Säurestruktur im Wein zu erhalten, festzuhalten.
Ja. Ja?
Und da kann man jetzt aber sagen, dass Chianti selbst, das reagiert schon länger auf diese veränderten Klimabedingungen. Die haben das natürlich auch mitbekommen, okay. Aber bevor du jetzt noch weiter da in die Höhe gehst, will ich noch einmal zurück in die Fläche. Das Chianti Classico, wir müssen noch ein paar Zahlen nennen, das weißt du doch.
Ja, also das
Chianti
stimmt.
Classico ist nämlich nur 7000 Hektar groß, also wirklich überschaubar. Das gesamte Chianti dann 24.000 Hektar. Und 24.000 Hektar Rebfläche, das entspricht dann ungefähr einmal der Pfalz, ja, um bei unseren beliebten Vergleichen mit deutschen Anbaugebieten zu bleiben.
Ja, ja, ich erinnere mich auch noch, ne? Also dieses Zahlenspiel, ich glaube, wir lieben es so ein bisschen. Denn das Piemont wiederum ist zweimal die Pfalz, ne? Also ein bisschen größer. Und ja, pass auf, das Bordeaux, nur mal um es in so ein Verhältnis zu setzen, ist einmal ganz Deutschland. Ja? Und demnach kann man jetzt auch, um die Verwirrung komplett zu machen, sagen, das Chianti Classico ist fast ein Drittel Pfalz. Also irgendwie sowas zwischen Mosel und Franken. Du weißt schon, was ich meine.
Ja, ja, gut, aufgepasst hast du da. Ich wusste, dass dir solche Merksätze gefallen als WSET Wine Educator, um das jetzt perfekt zu machen. Also wir können aber auch sagen, das Chianti ist ein halbes Piemont.
Also ja.
Die Reihe ließe sich ja jetzt aus. Aber egal,
naja, gut.
Lassen wir das jetzt einfach mal mit unseren schönen Merksätzen weiter im Programm. Es gibt ja jetzt nicht nur Chianti und Chianti Classico, muss man auch mal dazu sagen. Daneben gibt es ja auch noch einige Unterregionen mit eigener DOC oder DOCG, also der höchsten Klassifikation. Unterregionen, weiß ich gar nicht, wie man das nennen will, Subregionen. Auf jeden Fall, diese Namen, ne, die finden sich jetzt eben auch als so eine verschärfte Herkunftsbezeichnung auf dem Etikett des Weins. Mhm. Und Achtung, wenn du dir jetzt diese Namen mal anhören willst, da müsste ich jetzt fast singen, denn kommt eigentlich der Chor der Hügel, nenne ich das, ja.
Okay.
Also Hügel, ja, das bedeutet im Italienischen Colli oder Collini, die noch kleineren Hügel sozusagen. Ne?
Dachte, das ist ein Hund, aber okay, ja. Hm?
Ja, so ungefähr, ja, aus dem Fernsehen, den kenne ich auch. aber jetzt hör mal, wie jetzt diese ganzen Weinbereiche einfach heißen. Die heißen Chianti Colli, Chianti Colli Fiorentini, Chianti Colline Pisane, Chianti Colli Senesi, Chianti, Montalbano, Carignano, so weiter, da kommen noch welche, aber pass auf, jetzt geht's noch weiter. Mhm. Seit einiger Zeit darf man innerhalb der Appellation sogar bestimmte Einzellagen ausweisen. Also okay. Das Chianti geht jetzt noch mehr ins Detail und kennen wir das Prinzip. Es geht einfach darum, Qualität mit ganz präziser Herkunft zu verknüpfen.
Ja, das finde ich gut. Ne, bei all diesem komplexen Regelwerk, das Benennen oder auch, sage ich mal, das offizielle Deklarieren von Einzellagen, das wurde ja fast schon höchste Zeit. Ne? Das kennt man ja aus anderen Weinbaugebieten schon lange. Aber ich glaube, es reicht jetzt auch mit dem Thema Weingeografie. Ne? Ich will jetzt endlich mal ran an die Trauben sozusagen, eben an die Rebsorten, die das Chianti ausmachen. Und dieser Plural, der hört sich irgendwie schon fast komisch an, weil es gibt halt vor allem so eine Rebsorte, die man sofort nennen muss, die so dominant ist, nämlich Sangiovese. Ne, denn diese dunkle Rebsorte ist zumindest zu 70% in allen Chianti-Weinen vorgeschrieben. Ne? Und in einem der DOCG-Appellationen oder auch bei den ganz großen Qualitätsstufen kann der Sangiovese-Pflichtanteil sogar noch auf 80% und ich glaube hier in der benachbarten Maremma sogar auf 85% steigen. Ne? Und ich sag mal, wie war das mit den Merksätzen? Hier noch einer. Ja? Das Chianti ist die Sangiovese-Hochburg schlechthin. Ein Wein, der den vorgeschriebenen Mindestanteil nicht aufbringt, muss auf die geschützte Herkunftsbezeichnung, also DOCG Chianti, schlichtweg verzichten. Ja. Und der wird dann sozusagen automatisch zum IGP-Wein deklassifiziert, ne? Also Landwein und basta.
Oh ja, endlich wieder ein Basta von dir, Tobias. Schön, aber bei dem ganzen Sangiovese-Lobgesang und mit den Prozentzahlen, das stimmt ja alles, wissen wir, ja, muss ich jetzt mal trotzdem so ein bisschen die Gegenrede führen. Und ich frage jetzt einfach mal ketzerisch, welche Rebsorten stellen denn dann immer die verbleibenden 30, 20 oder meinetwegen auch nur 15% in den Wein? Du sprachst ja von dem Mindestanteil. Und da wird es für mich dann auch nochmal spannend, denn wir müssen dann über so ganz urtoskanische, einheimische Rebsorten sprechen oder autochtone Reben sprechen. Ja. Also so etwas wie Cagnolo oder Colorino. Nur mal zwei Beispiele aus der roten Welt zu nennen. Die kennt jetzt kaum einer hier, aber im Chianti haben sie einfach ihren traditionellen Stellenwert, ihren historischen Stellenwert sozusagen und auch ihren aktuellen noch, um jetzt, wie gesagt, nur mal bei den roten Rebsorten zu bleiben. Oder, ich frage jetzt mal andersrum, Herr WSET Educator, es passt jetzt ganz gut hier, weißt du eigentlich, wer das erste, ich sag mal, offizielle Chianti-Rezept überhaupt formuliert hat? Also diese Mischung der Rebsorten.
Das sagt mir tatsächlich was. Also ich glaube mich zu erinnern, dass es irgendeiner aus dieser Ricasoli-Dynastie war. Ich komme jetzt allerdings nicht auf den Vornamen. Ich weiß nur, das muss irgendwie, es muss irgendwie im 19. Jahrhundert gewesen sein. Und der hat damals auf jeden Fall festgelegt, Sangiovese ist die Basis, ne, das ist klar. Aber der hat dann eben auch gesagt, gerade eben schon von dir erwähnt, Cagnaiolo soll für die Abrundung eingesetzt werden, ne, neben Sangiovese. Und tatsächlich sogar noch weiße Rebsorten, ne, wie Malvasia, insbesondere für nochmal so einen, ich sag mal, Aromatik-Kick. Ne?
Und Frische bestimmt. Mhm.
Also da muss man sich vorstellen, das war ja kein Zufall, ne? Sondern das war schon sein kluger Versuch, den Stil dieser Region ein Stück weit zu standardisieren. Ne? Also so eine Art früher Qualitätskodex.
Yeah, und lieber Tobias, auch wenn du es jetzt nicht wusstest, dass der gute Mann Bettino hieß, aber, und du wirst jetzt auch zum Geschichtsexperten.
Nee, lass mal.
Das freut mich jetzt doch. Mach da mal weiter. Nee, aber das ist wirklich spannend, was du da erzählt hast. Denn dieser Move, sag ich jetzt mal, ne, hat eben dazu geführt, dass Chianti schon im 19. Jahrhundert so eine Art bewusst konzipierter Markenwein war in der Kommunikation. Ja? Also der war immer sehr ähnlich. Ja. Und das hat dann funktioniert. Aber lass uns die Tradition jetzt mal kurz vergessen, denn auch Bordeaux-Reben wie Cabernet Sauvignon und Merlot sind ja im Chianti ein Thema.
Auch dazu überraschend, sagen. Ja.
Und dazu vielleicht vorausgeschickt, selbst wenn jetzt Sangiovese klar die erste Geige spielt, ne, Die Cuvée, da haben wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, ist letztendlich Teil der Weinbau-DNA, auch im Chianti. Das muss man dazu sagen. Bei allem Hohelied für den Sangiovese, ne? Also traditionell, wir haben es ja gesagt, eben schon kam ein kleiner Anteil Weißwein sogar dazu. Also eben dieser Malvasia oder Trebbiano Toscano, um sie halt frischer und sanfter zu machen. Und ich sag mal, ja, man kann es ja auch so formulieren, der Sangiovese macht sich einfach gut zusammen mit anderen Rebsorten. Das ist auch ein Talent, weißt du, der ist sehr socializing.
Ja, ja, das schon, aber auf der anderen Seite, wenn da 80% Sangiovese vorgeschrieben sind, ne, die erste Geige, die nimmt man ihm natürlich nicht weg, aber ist ja auch gut so.
Klar, Maestro.
Ja, du hast ja gerade schon über die internationalen Rebsorten gesprochen. Die heißen ja in der Region und auf Italienisch Uvas Francescas. Ne? Also nicht internationale Rebsorten, sondern französische, was sie ja auch ursprünglich sind. Ne? Und da sprechen wir eben von Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Obgleich es ja sogar auch sowas wie Syrah gibt. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, mir kommt das gerade im Kopf, weil uns das, glaube ich, mal begegnet ist, als wir in der Gegend unterwegs waren, sogar reinsortig. Ne? Oder war das Chianti oder war das die Maremma? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Ich weiß
genau.
Auf jeden Fall, dass es bei Ampelaya, die wir besucht haben, in der Maremma ist das dann allerdings, da gab es sowas wie Grenache und Mourvèdre, und da ist ja eigentlich der Syrah nicht so richtig weit, aber ist so lange her, ich weiß es nicht,
Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, denn natürlich, ne, sind die Bordeaux-Reben viel wichtiger, ne, auf die wollte ich eigentlich hinaus, und das passt jetzt auch ganz gut zu deinem Hinweis auf die traditionellen Cuvée. Chromosom in der Wein-DNA, nenne ich es jetzt mal. Ne? Denn in den 1970er Jahren kamen einige Weingüter auf die Idee, dem heimischen Sangiovese mit Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, starke Partner zur Seite zu stellen, ne? Und ihn eben damit zu vermählen. Also durchaus Bordeaux-inspiriert sozusagen, ne? Das merkt man sofort. Und ja, da gab es natürlich erstmal Ärger mit den Weinbehörden, ne, die durch die Bank weg alle Weine mit nicht erfülltem Sangiovese-Mindestanteil aus der DOC- bzw. DOCG-Klassifikation rausgeschmissen haben. Ne, einfach, war einfach nicht typisch genug für die Region, und das wird ja bewertet.
Das ist aber ein Buster.
Ja, ich sag's dir. Ne, darf man dann mal in dem Zusammenhang vielleicht so sagen. Aber letztlich hat diese Weinstilistik dann eben doch eine ganz eigene Karriere gemacht. Denn genau dieses Rebsortendissen in der Cuvée unterscheidet dann eben einen klassischen Wein aus der Toskana und dem Chianti, also alles mit DOC, DOCG davor, vom berühmten sogenannten Super Toskana, also dem Super Tuscan, wie ihn letztlich dann der US-amerikanische Weinhandel getauft hat. Aber auch zu diesem Thema hört nochmal in unsere Toskana-Folge rein, da haben wir das ein bisschen ausführlicher gemacht.
Auf jeden Fall reinhören in die Folge, kann ich nur sagen. Ich möchte mich an der Stelle jetzt nochmal kurz so ein bisschen denkerisch geben. Ja, also ich finde es nämlich richtig symbolisch, dass eben beides zu Toskana und Chianti zählt. Also einerseits das sehr Traditionelle, so mit jeder Menge Qualitätsbegriffen für die ausgiebige und sorgfältige Etikettenlektüre, aber eben auch diese Weinrebellen, die eben auf diese ganzen Vorschriften pfeifen, ne? Und dann eben tatsächlich nur IGT auf dem Etikett steht. Ne? Denn wenn es, so kann man das jetzt mal so sagen, Narrativ heißt das ja heutzutage, wenn es um dieses Narrativ dieser Weinregion geht, gehören eben beide Geschichten dazu. Also es gibt, anders ausgedrückt, gleich zwei Gründe, warum das Chianti zu den Top-Adressen der Weinwelt zählt. Ja, also vor etwa 60 Jahren war das noch ganz, ganz, ganz anders. Also Chianti, das stand in den 1960er, 70er Jahren für absolut billigen Wein in so rustikal daherkommenden Kopfen.
Ja, ja, das kennt man.
Es ist jetzt wirklich nicht ohne Ironie, aber dieses besondere Gebinde mit dem Bass drumherum, das heißt tatsächlich im Italienischen Fiasko. Ja. Und eigentlich, ich glaube, der ganze Wein war eben auch ein Fiasko. Und man muss dazu sagen, also zwischen dem Chianti von damals, Fiasko, und heute, da liegen ja nicht Welten, da liegen Universen. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer.
Ja. Ja, ich glaube, du warst noch nie in meiner Kellerbar, lieber Michael, weil da habe ich so eine alte Fiasko-Flasche mit einer weißen Kerze oben drin. Ja,
ah, okay, also dafür
sehr, sehr, sehr dekorativ. Nee, die ist aber schon lange ausgetrunken und auch nicht von mir. Aber gut, dieses Zusammengehören, was du da beschreibst, ne, das kann man ja sogar an konkreten Namen festmachen. Ne? Also die Berührungspunkte von Tradition und Rebellion, wenn du so willst. Denn die Weingüter, die den rebellischen Super Toskana in die Welt gesetzt haben, zählen gleichzeitig zu den ältesten Weindynastien überhaupt, und zwar weltweit. Ja,
ja,
Also hier wäre jetzt wirklich ein Basta angebracht. Ne? Denn wir reden auch dann alt über so klangvolle Namen wie Ricasoli, hatten wir ja eben schon, aber auch Antinori und Frescobaldi. Ne? Und deren Weinwurzeln, die sind teilweise bis ins 12. Jahrhundert zu verfolgen. Das ist noch, ich sag mal, Mittelalter-Alter. Ja.
Uiuiui, ui, ui. Das ist doch eigentlich sonst mein Part. Aber okay, eins nochmal. Ne? Der eigentliche Wendepunkt, ne, mit Fiasko und es geht aufwärts, der kam strukturell gesehen erst 1984. Ne? Das hat also gedauert. Und damals erhielt dann das Chianti den DOCG-Status, den besten Status innerhalb der Klassifikation. Und das war jetzt mehr als nur ein neues Siegel oder eine Auszeichnung. Das war ja verknüpft mit Qualitätsanforderungen, also strengere Ertragsbegrenzungen, höhere Mindestalkoholwerte, längere Reifezeiten. Also da wurde endlich mal festgeschrieben, was eigentlich diese Qualität ausmacht, und das hat der Region Ungarn ja gut getan.
Ja, genau. Ne? Und höhere Mindestalkoholwerte, das hört sich heute jetzt wirklich strange an. Aber ne, damals war es halt eben noch nicht so einfach, in allen Lagen ne, Trauben reif zu bekommen. Und deswegen war das damals eben ähnlich wie unsere Öxle gerade in Deutschland. ein Qualitätsfaktor. Genau, und das finde ich jetzt wirklich wichtig zu verstehen, ne? Zwischen dem Fiasco-Chianti der 70er, nenne ich es jetzt mal, und einem heutigen Klassiko liegen eben nicht nur Jahrzehnte, sondern komplett andere Rahmenbedingungen, ne? Die hier festgelegt wurden. Das heißt so, ja, dieses Negativbild, was vielleicht viele noch in den Köpfen haben, wenn sie Chianti hören, das ist wirklich schon, ja, mindestens halt eben seit 1984 überholt.
Ja, das wäre doch mal DOCG, Chianti, Fiasco, Classico. Also, nochmal so eine Qualität. Nee, lass mal das jetzt mal weg. Aber das Gute oder das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass die traditionsreichen Adressen, du hast sie eben genannt, die großen Familien, die bis ins Mittelalter zurückreichen, aber eben immer auch Teil oder sogar Antreiber von Modernisierung waren und da ging es dann schon immer, klar, um Wein verkaufen, aber das war verbunden mit einer Weinqualität, die nachweisbar war, die man spüren konnte. Mhm. Und ja, wenn man darüber redet, fällt mir jetzt ein ganz anderer Name ein. Und ich sage mal, ich weiß auch nicht, warum der mir einfällt, doch, ich weiß es, Gott will es so. Ja, Gott
will es so.
Ja, im Ernst. Nee, es geht um das Weingut Dievole. Dessen Name leitet sich ab von Dio, der Gott, Dios, ne? Ich als Spanier muss Dios sagen, Dio, ne? Vuole, das heißt, Gott will es. Ja, deshalb wollte er auch, dass mir jetzt dieser Name einfällt. Und bei dem ist auch, ich sag mal, ne, Tradition kein Mangel. Ja? Das Weingut wird erstmals 1090, 11. Jahrhundert, erwähnt. Das
Wahnsinn.
Ist jetzt schon ein Stückchen her.
Ja.
Ne? Aber die waren eigentlich eben auch immer dabei und deshalb gibt es die wahrscheinlich auch so lange. Und die haben sich dann eben stilistisch und von der Qualität her so neuen Entwicklungen nie verschlossen, sondern haben irgendwann gesagt, nee, wir wollen da auch Treiber sein. Und neu, ne, in dem Sinne ist auch, darf ich jetzt mal kurz sagen, dass wir im Shop von weinfreunde.de so ein paar Neuzugänge von Dievole haben. Und da kann man sich, ich sag das jetzt mal so ganz salopp, durch die komplette Range der Chianti-Region probieren. Aber nicht nur, da gibt es auch noch andere Weine.
Nee, das ist mir natürlich auch schon aufgefallen, Michael, in Vorbereitung auf unser Gespräch. Und tatsächlich, ne, da hast du Chianti Classico in allen Facetten, sprich einen normalen DOCG Chianti Classico, aber dann auch noch ein Reserva und sogar eine Gran Selezione. Und ja, ja, ja. Ich glaube sogar gleich zwei, ne, aus Einzellagen, also das, was es noch gar nicht so lange gibt. Also das, wenn man sich da mal so ein Probepaket holt, das ist schon so eine richtige Chianti Masterclass. Ich finde das ja super, um wirklich ne, so in einer Probe vielleicht zusammen mit Freunden eine ganze Region schon zu entdecken.
Ja, ja, und die haben auch einen Weißwein. Also wir haben ja jetzt kaum über Weißweine gesprochen, aber wir haben auch einen Weißwein von dem Weingut und aus der vorhin schon mal erwähnten Sorte Trebbiano Toscano. Ja, tauchte schon mal auch bei uns. Aber zugegeben, in so einer Masterclass, da reiht er sich jetzt nicht so richtig ein, eher nachher, um so ein bisschen zu entlasten.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht noch mal gerade zurück zu dem von mir erwähnten Gran Selezione. Ne? Da bin ich mir immer noch nicht so sicher, ne, ob diese ja noch relativ neue Qualitätsstufe wirklich sein musste, ne, oder ob sie nicht vielleicht doch nur so ein bisschen cleveres Marketing des Konsortiums war. Denn eigentlich, ne, mit auch dieser Reserva-Stufe und so weiter, ich dachte irgendwie immer, mein Gott, da ist doch eigentlich alles abgedeckt.
Ja, es ist eine berechtigte Frage, denke ich. Man will angeblich ja mehr Transparenz in Sachen Qualität, aber mittlerweile, gerade wenn wir jetzt über Chianti Classico reden und diesen ganzen Ding mit DOCG und Einzellage und diesem und Superiore und Reserva und ne, da wird es dann auch schon fast eher wieder unübersichtlich. Also ich glaube, da beißt sich dann der Hund in den Schwanz oder die Katze. Du weißt schon, was ich meine.
Ja, ja.
Also,
ja.
Das ist an der Stelle irgendwie wie schwierig, ne? Und ja, ne, es gibt da schon nochmal wichtige Aussagen, die den dann unterscheiden, zum Beispiel zum Reserva, und die sind auch tatsächlich relevant. Also zum einen müssen die Trauben aus eigenen Weinbergen stammen. Du kannst also jetzt nicht einfach mehr zukaufen, ne? Das ist verboten. Und die Reifezeit muss auch länger sein. Also da sind schon Parameter, die man nachweisen kann. Aber die Frage ist halt wirklich, ja, reicht das?
Ja, also genau, ich glaube, man muss es eben so verstehen, Gran Selezione ist so ein bisschen der Versuch, dann innerhalb der DOCG nochmal eine Premium-Spitze obendrauf zu setzen, ne? Und naja, ob das jetzt irgendwie wirklich sein muss, um sage ich mal, hochqualitative Weine besser zu markieren oder ob es vielleicht auch einfach den Weingütern die Möglichkeit gibt, höhere Preise zu erzielen, naja, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen beiseite. Oder ich frage jetzt mal so ganz provokant, ne? Kräht da wirklich ein Hahn nach, Michael?
Ja, ja, na, natürlich, also wenn es gerade geht, ist es entweder große Qualität, also da muss man sich schon Gedanken machen. Das hat immer Relevanz.
Ja, 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 schon klar, du hast mich immer nicht verstanden. Aber kräht da ein Hahn nach? Hä? Jetzt endlich kapiert ein Hahn. Hahn, Steilvorlage.
Ja, der Tobias will mich jetzt hier zum Gockel machen. Okay, nee, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Es geht um den Gallo Nero, um den schwarzen Hahn.
Ja, genau. Ne? Den gibt es nämlich eben nur im Chianti Classico und er findet sich dann, ja, nicht selten oder ich glaube bei allen Chianti Classico klassifizierten Weinen quasi als Signet am Flaschenhals. Ne?
Und nochmal eins. Mh, ja.
Genau, und der Gallo Nero ist quasi noch so eine Art extra Filter, ne, der Appellation des Anbaugebiets, so eine Art lautes Kikeriki in Sachen Herkunft. Oh Gott, aber naja, also ursprünglich, glaube ich, geht es um einen schwarzen Hahn, der vor einer Schlacht seine Soldaten eher weckte, als sein gefiedertes Gegenstück, die Truppen des feindlichen Lagers, so dass man dann durch diesen Vorteil, durch dieses Frühaufstehen, dann die Schlacht tatsächlich gewann. Ne? Man konnte den Gegner überraschen. Und so steht jetzt der Gallo Nero sinnbildlich für die erfolgreich verteidigten Grenzen des Chianti. Also ich finde das eine tolle Geschichte, wenn sie denn so stimmt. Aber ja, in anderen Gegenden der Toskana wird diese Deutung stark angefochten. Das lassen wir aber mal weg. Die sind bestimmt nur neidisch. Ja, aber da mischen wir uns mal lieber einfach nicht ein, würde ich sagen.
Nee. Nicht einmischen ist besser so. Denn nur noch mal eine andere kleine Anekdote am Rande, wegen dieser Wortbildmarke Gallo Nero, ne, gab es auch Ärger mit dem US-amerikanischen Weingiganten Gallo, ne, der eben so heißt. Und der fand dieses Beanspruchen von Exklusivität allein des Namens wegen nicht gut. Ne? Aber alles vergessen, ne, in Sachen Promotion, wie soll man mal sagen, wieder in die Weinwelt einführen und loben, ja, also Rehabilitation kann man in dem Sinne sagen, hat dieses Konsortium einfach eine Menge getan, also der schwarze Hahn hat was geleistet für das Anbaugebiet und ja. Deshalb sage ich, ja doch, in diesem Fall kräht zumindest der schwarze Hahn schon danach. Ja, also das kann man das ja so geklärt, sagen. Ja. Und nochmal zurück, ich weiß ja jetzt nicht, wie das heute ist, ich war schon längere Zeit nicht mehr da, aber als wir damals bei der Weinlakai-Dienstreise in der Toskana unterwegs waren, da war dieses Signet doch überall präsent, auch wenn du in den Ort reingefahren bist, bei den Weingütern und so. Ne? Da haben wir doch bestimmt noch ein Bild von, können wir das mal auskramen und auf Social Media zeigen.
Uiuiui, ja, stimmt. Ja. Ne, kram, genau. Wir suchen mal. Das muss ich dann mal und ich kram erst und dann muss ich Theresa darum bitten, das dann entsprechend auch zu veröffentlichen. Aber ich sag mal so, ich gebe mal vielleicht die Aufgabe so in Richtung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht hat da ja der eine oder die eine Fotos vom schwarzen Hahn, ne, so aus dem Urlaubsalbum oder so. Also wenn das so ist, zeigt sie uns, schickt sie uns gerne an podcast@weinfreunde.de oder veröffentlicht sie selber und markiert weinfreunde.de auf Social Media. Geht ja alles.
Ja, gute Sache. Also das gefällt mir. Aber jetzt, pass auf, wir haben jetzt so viel über Klassifikation und Qualitätsstufen gesprochen und extra Signes mit schwarzen Hähnen und rebellischen Super-Toskaner. ich finde, jetzt haben wir die Weine selbst so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ja. Auch den Sangiovese, ne, da waren wir ja eben schon mal, der so charakteristisch, so typisch ist eigentlich für das Chianti. Tobias, lass uns doch mal an deinen Chianti und an deinen Sangiovese-Assoziationen teilhaben, sensorisch.
Ja, ich versuch's zumindest mal. Also ich versuche mal so ein bisschen in so einen italienischen Lifestyle, in so ein Dolce Vita irgendwie zu schlüpfen. Weil da muss man ja ganz klar sagen, Italiener, ja, die genießen eigentlich gerade hochwertigen Wein immer zusammen mit Essen. Ne, das ist ja jetzt irgendwie in Deutschland gar nicht so selbstverständlich. Und da an diesem Beispiel, da kann man eigentlich ganz gut differenzieren. Ne? Also wenn du dir jetzt vorstellst, so ein klassischer Chianti Classico ohne viel Holz, ne, der wirkt logischerweise oft ein bisschen schlanker, ein bisschen säurebetonter, schön aromatisch. Und das ist dann für mich ein idealer Wein zu Pasta al Ragù. Ne? Also was man hier jetzt so irgendwie landläufig als Spaghetti Bolognese bezeichnet. Ne? Ja, ja. genau, und dann so ein Riserva oder der gerade angesprochene Gran Selezione, der bringt ja dann mehr Tiefe, mehr Fassreife, mehr Struktur, also Stichwort auch Tannine. Das passt dann super zu Wildgerichten, also auch geschmorten Wildgerichten. Oder ich sag mal natürlich ganz, ganz klassisch, ne, Bistecca alla Fiorentina. Ne, aber dann so wirklich mit dry-aged Fleisch, ne, so riesen,
ja, ich,
ne,
bin
so Dinosaurier-Steaks. aber nee, da bekomme ich tatsächlich Appetit. Ja, einfach diese Kombination, diese etwas überreife Frucht, die sich dann mit so frischen Anklängen vermischt und die schöne Struktur, das satte Mundgefühl, ne, diese Röstaromen, die dann begleitet werden durch ein bisschen Frucht. Ja, also das ist tatsächlich, finde ich, perfekt als Speisebegleiter. Ja, und ich sage jetzt mal, ohne Essen, also solo gedacht, ja, da bin ich dann mehr so in Richtung Super-Toskana unterwegs. Das kann dann auch mal so ein Meditationswein sein. Aber wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich kann deine Position erstmal gut nachvollziehen. Sind wir uns weintechnisch sehr einig dann.
Ja, außer bei dem Dinosaurier-Steak, ja.
Ja, genau. Aber was du jetzt sagst, das ist auch so ein bisschen meine praktische, trinkpraktische Erfahrung, sage ich mal, mit Chianti. Ja. Aber ich will noch mal was ganz anderes zum Sangiovese sagen. Entschuldigung, fällt mir jetzt gerade so ein, als du es so beschrieben hast mit der Frucht. Also für mich zählt eigentlich der Sangiovese so zu den kirschigen Rebsorten. Weißt du, also der gehört für mich so in eine Gruppe mit Grenache und Tempranillo und natürlich auch Pinot Noir. Ne? Also das okay. Die haben alle so schöne Kirscharomen unterschiedlich. Der Sangiovese hat so seinen eigenen und tatsächlich erkenne ich den auch wieder. So in allen Weinen, die da herkommen und die ihn zumindest 70% enthalten, der ist da vorhanden auf die eine oder andere Art und Weise. Okay, ich weiß jetzt, da zieht jetzt vielleicht nicht jeder Weinfreund, jede Weinfreundin mit bei meiner Kirschthese an der Stelle. Aber ich bleibe dabei. Also diese Fruchtaromen des Sangiovese sind schon gut auszumachen, gut zu erkennen. Und ja, man findet sie immer leicht. Oder was denkst du darüber?
Ja, ich muss dir da leider so ein klares Jein geben. Ne? Also ich weiß,
wie immer.
Ja, tut mir ja leid. Ich weiß natürlich, was du mit diesen Kirscharomen meinst, ja. Aber nein, das ist ja noch lang dann auch nicht alles bei einem klassischen Chianti mit Sangiovese-Prägung. Ne? Ein bisschen vielschichtiger ist es dann schon, vor allem wenn ich an diese Kräuternoten denke, von denen ich vorhin ja schon mal gesprochen habe. Ne? Und ja, ich finde halt, es kommen noch auch so Sachen wie rote Johannisbeere ganz häufig mal dazu oder sogar Himbeeren. Ja. Ne? Also zumindest, wenn es jüngere Weine sind oder halt eben Weine sind, die mehr auf Frucht getrimmt sind. Ne? Und ja, logischerweise so ein Reserva oder Gran Selezione, der bringt natürlich dann auch Sekundäraromen vom Holz mit. Ne? Dann verändert sich das sowieso aromatisch auch nochmal deutlich. Ne? Aber jetzt sage ich mal, über diese reinen Geruchs- und Aromastoffe hinaus, ne, nochmal zur Erinnerung, Sangiovese hat eine richtig gute Säure, ne, und auch ordentlich Tannine, ne, zumindest wenn er dann auch so gemacht wurde. Ne? Das steht für eine super Lagerungsfähigkeit, aber das muss ich natürlich auch erstmal ein bisschen finden. Also die können in jungen Jahren dann auch schon ein bisschen ungestüm daherkommen. Ne? Egal, ob jetzt neben dem Sangiovese noch Autochtonen, also heimische Rebsorten mit im Spiel sind oder halt eben Bordeaux-Reben.
Ja, bin ich bei dir und kann an der Stelle nochmal wiederholen. Umso besser ist es ja, sich jetzt schon zum Beispiel die Weine von Dievole anzuschauen oder in den Shop zu gehen und einfach mal diesen Filter Toskana zu verwenden. Ja? Mhm. Und dann holt euch einfach den ein oder anderen Chianti ins Glas, habt Spaß damit und holt euch den anderen Chianti, um ihn noch ein bisschen liegen zu lassen und vielleicht auch damit so ein bisschen zu spielen. Das finde ich immer dann ganz spannend. Also mindestens 2 Flaschen dann immer von dem Wein kaufen. Ja, und wie soll ich das mal sagen? Ich finde, der Chianti zählt irgendwie zur Allgemeinbildung, ja, bekennender Weinfreundinnen und Weinfreunde. Das muss man einfach mal probiert haben. Oder, ja, weiß nicht, ob du das anders siehst, aber nee. Und bedenke bitte, das sag ich jetzt mal als zumindest gefühlter Halbspanier.
Ja, das stimmt, ja. Nee, ich gebe dir natürlich total recht. Chianti gehört unbedingt zur Weingemeinbildung, ne? Aber das ist ja jetzt schon wieder fast so ein bisschen spießig gedacht, ne? Weil es geht ja jetzt doch um Spaß und Genuss mit Wein und nicht um irgendwelche Pflichtweine, um den Notendurchschnitt zu erfüllen. Ne? Also und ich bin im Übrigen auch sehr froh, dass du den Zuhörern und Zuhörern nicht geraten hast, dass sie sich direkt von jeder Flasche 12 Flaschen kaufen sollen. Sehr, sehr gut. Nein, aber dass ich dich jetzt irgendwie daran erinnern muss, dass es hier nicht um Notendurchschnitt und Pflichtweine geht. Das ist doch eigentlich immer dein Part mir gegenüber.
Ja, genau. Und dein Part ist ja immer der vom WSET Wine Educator. Und den kann man ja an der Stelle, ich sag das jetzt einfach mal so, schon fragen, lieber Tobias, in welchem Level ja, von diesen Prüfungen taucht denn jetzt eigentlich der Sangiovese auf? Mhm. Also spielt der so eine Rolle bei Level 1? Ich glaube eher nicht. Ne? Level 3 auf jeden Fall. Wie sieht es mit Level 2 aus?
Ja,
gib mir Level 2.
Ja, das, also genau, das nennt sich ja Level 1 Award in Wines. Ne? Und da sprechen wir tatsächlich über die 8 wichtigsten Rebsorten der Welt. Okay. Und da gehört nach WSET-Logik Sangiovese nicht dazu. Sind ja dann auch nur 4 rote Rebsorten. Da gibt es eben tatsächlich noch, ja, ich sag mal, auch mehr angebaute Rebsorten auf der Welt. Aber, genau richtig, im Level 2, da weitet sich dann der Blick deutlich. Und hier gibt es natürlich ein Part über Sangiovese, auch inklusive natürlich Verkostung. Ne? Und wir schauen uns die Eigenschaften an, wo er überall verbreitet ist. Da spielt natürlich auch ein Chianti und Chianti Classico eine Rolle. Aber genau, das lassen wir jetzt. Das haben wir hier schon an der Stelle alles erörtert. Ne? Ich glaube, wir kommen jetzt mal zu den sozusagen versöhnenden Merkpunkten unserer Podcast-Folge über das und den Chianti. Ich sag mal, andiamo, Michele.
Na, okay. Also, das Chianti bildet die Herzkammer der Toskana und seine Weine zählen zur Allgemeinbildung in Sachen Wein.
Der Chianti hört vor allem auf den Namen Sangiovese. Die Rebsorte ist vorschriftsmäßige Nummer 1 in dem Anbaugebiet.
Das Chianti übertrifft sich selbst an Qualitätsbezeichnungen. Neben DOCG, Riserva und Gran Selezione werden seit jüngsten auch Einzellagen der Appellation ausgewiesen.
Eher unbekannt? Bei aller Sangiovese-Dominanz spielen andere Rebsorten eine wichtige Rolle. Cuvée zählt zur DNA des Chianti.
Besonders allerdings, das können sowohl autochthone Rebsorten wie Cagnolo und Colorino sein, als auch klassische Bordeaux-Reben wie Cabernet Sauvignon und Merlot.
Trifft Sangiovese heimische Rebsorten, geht es um DOCG und Co. Treffen Bordeaux-Reben auf Sangiovese, heißt das Kind IGT bzw. Super Toskana.
Ja, sehr gut. Also wir alle nehmen jetzt mal das Super im Kopf mit, ja, ne? Wie beim Rechnen, und fügen es dann wieder dazu, aus voller Überzeugung, sobald es das nächste Mal wieder heißt.
Bei Anruf
Wein.